Vater im Himmel, ich bete darum, dass du mir hilfst zu reden, dass du uns hilfst zu hören, was dir wichtig ist heute Morgen. Amen. Amen. Ja, Ostern ist heute. Ich habe heute einen Gedanken für euch und vielleicht denkt ihr, damit kann ich aber jetzt erstmal in meinem Alltag gar nichts anfangen. Heute möchte ich nicht was für euch predigen, wo ihr vielleicht denkt, na, das ist mir jetzt echt eine Hilfe morgen früh, wenn ich aufstehe. Aber vielleicht ist es das doch, ja. Und zwar, man kann auf Ostern ja verschiedene Art und Weise drauf gucken, ja. Und normalerweise denken wir immer, was ziehen wir denn da für uns jetzt raus? Was ist los? Die hängt da draußen, die Jacke. Ganz oft denken wir ja, was ziehen wir denn da jetzt für uns raus? Was ziehe ich jetzt aus der Predigt für mich raus? Was kann ich jetzt aus Jesus für mich rausziehen? Was kann ich aus Ostern für mich rausziehen? Ja, und die Predigt war jetzt nichts. Kann ich nichts direkt für mich rausziehen? Aber ich glaube, das ist nicht immer gut, wenn wir das denken. Ich schicke das voraus. Okay. Gut, okay. Also ich schicke das einfach voraus, damit ihr euch vielleicht mal auf diesen Gedanken einlasst heute. Und zwar möchte ich gerne von einer anderen Perspektive mal auf Ostern schauen, und zwar von Gottes Perspektive. Nicht von dem, wie das für uns ist. Ja, ich habe mir zwar auch vorgestellt, wie wäre das, ich käme an das Grab, ich käme an ein Grab und das wäre auf einmal leer. Stellt euch mal vor, ihr wärt dabei mal bei sowas oder wärt dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr schon einen Menschen verloren habt, ob ihr schon jemanden beerdigt habt, ja. Jemand aus eurem Verwandtenkreis vielleicht, ein Mensch, der euch nahe gestanden hat. Und wenn man dann den Sarg da reinlässt, man weiß irgendwie, ist vorbei. Vor allen Dingen, wenn da mal dann noch die Erde da drauf liegt. Ja. Und so war das ja bei Jesus auch. Ja, das war zwar keine Erde drauf, aber der Stein war davor. Und für die Leute, die ihn da reingelegt haben, war das ganz klar, das ist jetzt echt vorbei. Alles vorbei. Und dann stellt euch vor, ihr kommt da auf den Friedhof. Stellt euch einen deutschen Friedhof vor, ja. Mit den Blumen und auf einmal ist die Erde da raus wieder. Ihr kommt da hin am nächsten Tag, die Erde ist da raus. Da ist der Sarg, der Deckel ist offen und da ist keiner mehr drin. Da würdet ihr euch erstens fragen, wer hat eigentlich die Erde da wieder rausgemacht? Und wer hat dann den Deckel da rausgemacht? Und so ist es den Leuten gegangen, die da morgens zu dem Grab kamen. Ja, das war so ungefähr, wie da werden die Erde da rausgeholt und wer hat eigentlich den Deckel abgemacht? So kamen die daher zu dem Grab und der Stein war weg und da war keiner mehr da. Schock. Und das ist schon ein Schock. Erstmal. Und dann, wie geht man jetzt damit um? Zum Glück sind die dann Jesus begegnet, ja. Und Jesus hat es ihnen erklärt. Und es hat einige Zeit gebraucht, bis sie verstanden haben, was da passiert ist. Wie ist das von Gottes Perspektive, wenn wir jetzt auf Ostern schauen? Stellt euch mal vor, ihr schaut von der Ewigkeit her auf alles, was in der Welt geschehen ist. Stellt euch mal vor, Gottes Perspektive. Nicht unsere Perspektive menschlich, ein Geschichtsbuch, ein Lexikon, was anfängt mit, was weiß ich, den frühesten Zeugnissen der Menschheit und dann alle Weltreiche und alle Aufstieg und Niedergang von irgendwelchen Weltreichen und Herrschern und so weiter und Tausende von Menschen, Millionen von Menschen. Ich habe mir das manchmal vorgestellt. Überlegt euch mal, die haben ja schon riesige Städte gehabt, Bauwerke, alles Mögliche, wovon gar nichts mehr da ist. Kann man sich kaum vorstellen, dass vielleicht in 2, 3 Generationen vielleicht von Deutschland nichts mehr da ist oder riesige Bauwerke, die wir jetzt haben, vielleicht nicht mehr da sind. Ja? Und dann vielleicht Leute sagen, ach, das war das Zeitalter, wo die früher Autos gefahren sind. Wo es mal irgendwie sowas gab wie Öl, gibt es jetzt schon lange nicht mehr, aber das gab es damals. So schauen wir zurück auf die Geschichte und denken, was kommt vielleicht alles noch? Das ist unsere menschliche Perspektive aus der Welt. Und dann gab es da irgendwie in dieser Geschichte sowas wie Ostern. Irgendwann gab es mal so Ostern und seitdem haben wir unsere Zeitrechnung. Ja, Christus. Und jetzt ist es alles nach Christus. Wisst ihr übrigens, dass Australien das versucht gerade abzuschaffen oder abgeschafft hat? Da darf man nicht mehr sagen nach Christus, 2012 nach Christus, sondern das heißt jetzt offiziell 2012 nach der moderner Zeitrechnung. Das Christus wurde also gestrichen. Ja. Ein bisschen lachhaft, aber es ist so. Aber wir können immer nur sehen, irgendwas, was in der Geschichte passiert ist. Aber Gott guckt darauf ja ganz anders. Schaut euch jetzt mal vor, stellt euch jetzt mal vor, Gottes Perspektive auf diese Welt und auf Ostern. Und ich glaube, von Gottes Perspektive her ist das Kreuz und Ostern das zentrale Datum überhaupt. Wenn es irgendein Zentrum gibt von allem, von wo aus alles, von wo aus man alles anguckt, was in der ganzen Welt geschehen ist, je, von der Schöpfung bis Jesus wiederkommt, dann ist das das zentrale Datum. Ostern. Das Kreuz und Ostern. Weil da hat sich alles entschieden. Ja? Und wisst ihr, dass das Kreuz und Ostern das war kein Zufall, das war kein Plan B. Gott hat nicht die Welt geschaffen, dann ist irgendwas schiefgelaufen und dann hat er gesagt, jetzt muss ich mir was einfallen lassen, um das alles wieder gerade zu biegen. Sondern das Kreuz und Ostern war Plan A. Das war das, was Gott schon immer wollte. Das war in Gottes Plan schon immer das Zentrum von allem, was er tun wollte. Er wollte Jesus schicken, er sollte sterben und er sollte auferstehen. Und das hier ist der Eingang in Gottes Pläne und in Gottes Reich, was da geschehen ist. Und oftmals haben wir diese Perspektive nicht. Wir sehen das nur so richtig schön menschlich, ja. Aber Gott möchte, dass wir seine Perspektive haben. Und ich sag mal, wir sollen eine kosmische Perspektive haben. Kosmisch nicht im Sinne von Star Wars, ja, wo du dann, was weiß ich, irgendwelchen Kosmos hast mit riesigen Sternen und Angriffen und bla bla. Aber kosmisch heißt, das umspannt die ganze Welt. Eine Perspektive von Gottes Plänen, die ganze Welt angehen. Gott möchte, dass wir so eine Perspektive haben. Ich lese euch mal was vor aus einem Buch auf der Grundlage der Apostel.
Von Art Katz, Seite 151, steht Folgendes. Es ist ein Jude, der zum Glauben gekommen ist. Er ist vor, ich glaube, vor 5 Jahren gestorben. Aber wir haben ihn hier noch gehabt, in Gummering sogar. Ja.
Also ich lese euch was vor. Das Wort kosmisch kommt im Wortschatz heutiger Christen im Grunde nicht vor. Ganz zu schweigen davon, dass wir in kosmischen Dimensionen denken würden. Stattdessen beschränkt sich unser Interesse fast ausschließlich auf persönliche, bestenfalls noch lokale oder nationale Zusammenhänge. Wer sich darüber hinaus noch für globale, also weltumspannende Fragen interessiert, ist schon ein Sonderfall. Die kosmische Perspektive jedoch geht über all diese Bereiche hinaus und schließt sie zugleich mit ein. Und so ist die apostolische Weltsicht. Was Paulus hatte, ist nicht, dass er gedacht hat, da passiert irgendwas und das hat irgendeinen Vorteil für mich, sondern er hat eine Sicht, die ganze Welt umspannt. Und er mutet uns zu, diese Sicht anzunehmen. Ja. Jedenfalls ist damit etwas anderes gemeint als nur der interplanetarische Raum, wie wir es vielleicht aus Science-Fiction-Filmen kennen. Es geht vielmehr um das Gesamtszenario, in dem sich Gottes Erlösungswerk für die ganze Schöpfung entwickelt. Eine Beschreibung davon finden wir in Epheser 3, Vers 8 bis 12. Und diesen Text, den möchte ich gerne mal mit euch anschauen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Epheserbrief, Kapitel 3. Ich lese es ab Vers 3, okay? Epheser Brief, Kapitel 3.
Habt ihr es? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal über diesen Text nachgedacht habt. Das ist normalerweise so ein Text, wo man gerne drüber liest und denkt, zu schwer, bringt mir nichts. Ja.
Ich lese mal von am besten ab Vers 1, ja, und versucht mal zu folgen innerlich, guckt, was ihr versteht, was ihr nicht versteht. Ja. Deswegen bin ich Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen, für uns die Heiden. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Blick auf euch gegeben ist. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz beschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Nämlich, die Nationen sollten nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Also von allen Zeitaltern her war dieses Geheimnis in Gott verborgen, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. Boah, was ist das? Und das mutet er einer Gemeinde zu in dem Brief. Also den meisten Gemeinden, denen man das heute zumutet, die sagen auch, okay, gut, Ja, Paulus, ist auch gut, dass du mal was Komplizierteres geschrieben hast, damit Theologen auch was zu tun haben. Was meint Paulus da? Ich glaube, Paulus hat vor Augen, dass es ein kosmisches Drama gibt. Und ich möchte versuchen, so diesen Text zu verstehen, mal daran zu gehen. Hat schon mal jemand Theater gesehen, ja? Theater gespielt? Theater gespielt, ja? Wann wart ihr das letzte Mal im Theater? Schon länger her? Also bei mir war es auch schon lange her. Also ich habe öfter mal Theater daheim, aber für Theater braucht man zuerst mal etwas. Was braucht man fürs Theater? So wie wisst ihr, fürs Theater braucht man Bühne, genau. Also erstmal braucht man eine Bühne, okay? Eine Bühne. Okay, eine Bühne, was braucht man noch? Schauspieler, was noch?
Ja, Dekoration.
Was?
Dekoration.
Dekoration, was noch?
Ein Stück.
Ein Stück, genau, was noch?
Soufflösen.
Was? Soufflösen, ja. David, was braucht man fürs Theater?
Regisseur.
Kostüme. Zuschauer. Schauspieler. Okay, die Zuschauer. Interessant. Paulus hat hier die Zuschauer gerade definiert. Habt ihr das gesehen? Die Mächte und Gewalten. Okay, was ist die Bühne? Hallo, das lenkt mich unheimlich ab. Die Bühne, was ist die Bühne? Bühne ist die Welt. Übrigens gibt es einen Spruch von Shakespeare. Ich hatte das nämlich noch so im Ohr. Irgendwie meine Bühne ist die Welt. Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloß Spieler, von Shakespeare in zweiter Akt, Kapitel 7, wie es euch gefällt. Da gibt es das, die Bühne ist die Welt. Aber auch bei Gott ist die Welt die Bühne. Könnt ihr das glauben? Das, wisst ihr, in der Wissenschaft, ich lese ab und zu mal so wissenschaftliche Sachen, wenn ich gerade Nachrichten lese. Das Neueste in der Astronomie, also nicht Astrologie, in der Astronomie ist ja, dass man jetzt vermutet, dass es Tausende, Millionen, Milliarden von möglicherweise bewohnbaren Planeten gibt. Habt ihr das verfolgt? Ja, also man hat welche gefunden, oder man meint, man hat die gefunden in verschiedenen Sonnensystemen. Und jetzt gibt es die Theorie, es gibt Milliarden von möglicherweise potenziell bewohnbaren Planeten. Und was nahe liegt, ist dann, wenn man an die Evolution glaubt, naja, da wird ja wohl auch noch ein paar, werden ja auch noch bewohnt sein dann. Also wer sind wir? Es gibt einen riesigen Kosmos, wer sind wir? Wir sind so mini da drin. Aber Gottes Perspektive ist ganz anders. Er hat eine Bühne geschaffen und sein Fokus ist hier auf uns. Und alles andere drumherum, der ganze Kosmos, die ganzen möglicherweise bewohnbaren Planeten, das ist nichts anderes als Dekoration in seinem Theaterstück. Das ist nur Dekoration. Sein Fokus ist hier auf uns. Und dann gibt es hier auch noch im Weltall, was das Bild für die Bühne ist. Mehr nicht. Damit wir was zu tun haben, zu erforschen, wie groß er ist. Das ist die Wahrheit. Es steht, wenn wir die Erde oben oder unten erforschen können, die Tiefen und die Höhen, so ungefähr, dann ist er nicht mehr Gott. Ja, aber wir können das nicht erforschen. Sehen wir das mit Gottes Augen so. Gott hat schon immer auf dieser Bühne die Sachen so bewegt, wie er das wollte. Er hat Herrscher eingesetzt und abgesetzt. Da gibt es einen König in Persien, der hieß Kyros. Den hat Gott hervorgerufen, den hat er beauftragt, nur aus einem Grund, damit die Juden aus der Gefangenschaft wieder rauskommen. Könnt ihr nachlesen in Jesaja. Er hat andere Könige und Weltreiche dirigiert, damit seine Pläne zustande kommen. Zum Beispiel hat er dem Kaiser Augustus ins Herz gegeben, eine Volkszählung zu machen. Und der Kaiser Augustus hat das dann gemacht, eine Volkszählung, die allererste war, geschah zu den Zeiten, da Quirinius Landpfleger in Syrien war. Und was ist passiert? Josef ist von Nazareth nach Bethlehem gegangen, weil Jesus in Bethlehem geboren werden sollte. Mit anderen Worten, Gott schiebt die ganzen Sachen auf der Bühne hin und her. Er beauftragt den Kaiser, eine Volkszählung zu machen. Die ganze Welt setzt sich in Bewegung. Warum? Damit Jesus nach Bethlehem kommt. Das ist sein Stück und seine Bühne. Ich lese euch noch was vor von Art Katz, was der sagt. Gott hat alle Dinge geschaffen, damit diese Dinge, die er will, nun durch die Gemeinde geschehen sollten. Mit anderen Worten, das gesamte Universum wurde geschaffen, um die Gemeinde entstehen zu lassen. Das stellt unsere herkömmliche Vorstellung geradezu auf den Kopf. Die Welt sieht sich doch als Selbstzweck und glaubt, dass unsere ganze Zivilisation, unser Wohlstand, unser kulturelles Leben und alle Dinge, die wir als Menschen so sehr schätzen, nur um ihre Willen da sind. Die Gemeinde hat allenfalls einen Platz am Sonntag. Was für ein Gegensatz dazu, zu dem, was Gott sagt. Alles ist dafür da, dass die Gemeinde da ist am Schluss. Das ist das und das ist das, worauf Gott guckt. Gott schaut auf uns, auf das Volk, das an ihn glaubt. Und alles andere sind Requisiten in dem Drama, was er spielt. Inklusive Putin und Obama und Ahmadinejad, wer auch immer. Vielleicht ist euch das eine Nummer zu hoch, ja? Aber ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Und das Zentrum von dem Stück, was da gespielt wird, ist Ostern und Karfreitag. Und zwar in alle Ewigkeit ist das das Zentrum. Ganz kurz zu dem Drehbuch, was Gott geschrieben hat. Das Drehbuch, was Gott geschrieben hat, das ist in seinem Herzen vor Grundlegung der Welt. Auch das ist die Perspektive vom Apostel Paulus. Lassen wir uns nicht sagen, dass Gott irgendwo was entglitten ist. Ja. Gott hat, bevor er die Welt geschaffen hat, einen Plan gehabt. Gott hat sich genau überlegt, was er wollte. Gott hat sich genau überlegt, wie das alles wird. Gott ist zu keinem Zeitpunkt überrascht. Ich habe das am Donnerstag schon gesagt. Gott war nicht überrascht. Ach du Schreck, jetzt bringen die ja Jesus um. Was mache ich denn jetzt bloß? Oh wei, da muss ich ihn halt auferstehen lassen. Und dann schnell in den Himmel, sonst bringen sie den vielleicht nochmal um und so. Oder Gott war ganz überrascht, als Adam den Apfel gegessen hat. Ganz überrascht. Ach du Schreck, nein, jetzt geht ja alles den Bach runter hier. Was mache ich denn jetzt bloß? Jetzt habe ich das alles so super gemacht und die machen jetzt hier alles kaputt. Oh Schreck, jetzt bin ich aber zornig. Oder als Israel gesündigt hat oder irgendjemand. Nein, Gott war überhaupt nicht überrascht. Bevor er die Welt geschaffen hat, wusste er schon, was auf ihn zukommt. Ja? Und zwar alles im Detail. Als ich geheiratet habe, wusste ich nicht alles, was auf mich zukommt. Als ich Kinder gekriegt habe, ich wusste nicht alles, was auf mich zukommt. Ich wusste etwas, aber nicht alles. Ja. Aber Gott wusste alles. Ja. Hätte ich geheiratet, wenn ich das gewusst hätte, was da auf mich zukommt, hätte ich mir 4 Kinder angeschafft, wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt. Ja, ich hätte es. Ich hätte es. Oh, jetzt seid ihr froh, ja? Jetzt seid ihr froh. Ja, ich hätte das. Ich hätte das. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte noch 4 mehr gehabt. Ich bin dumm gewesen, dass wir da aufgehört haben. Ja, ich hätte das trotzdem gemacht. Und wenn Gott, stellt euch vor, Gott hätte das alles vorher gewusst, hätte er es trotzdem gemacht. Überlegt mal, was das für ein Ärger für ihn selbst bedeutet hat. Das ist ja nicht so, dass Gott daneben gestanden hat, gedacht, okay, da läuft was aus dem Ruder, sondern Gott war zutiefst betroffen. Jedes Mal. Wir sehen das in Gottes Wort immer, wie betroffen Gott ist über das Ganze. Und am Schluss ist sein eigenes Herz betroffen gewesen, als er seinen Sohn geschickt hat und er ist gestorben. Ja? Ich höre manchmal, dass ihr betet, Vater, danke, dass du für mich gestorben bist. Das ist natürlich theologisch falsch. Ja? Der Vater ist nicht für uns gestorben. Aber klar ist dein Herz betroffen. In Jesus, der Sohn ist gestorben, aber der Vater, der war natürlich, wenn ich sehen würde, dass einer von meinen Söhnen stirbt, oh, mein Herz, das wäre wahrscheinlich schlimmer betroffen, als würde ich selber sterben. So war der Vater betroffen, ja, aber er wusste, dass das auf ihn zukommen würde. Er wusste, bevor er alles angefangen hat, bevor er gesprochen hat, es werde Licht, hat er gewusst, er wird sich von seinem Sohn abwenden am Kreuz, um uns zu retten. 1. Petrus 1,20 steht, Jesus war im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeit geoffenbart um unsere Willen. Und auch über uns, sagt Gottes Wort, Epheser 1, Vers 4, wie er uns in Jesus auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, vorher, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Das sagt Gottes Wort. Gottes Perspektive ist eine ganz andere als unsere. Und das ist ein Geheimnis, sagt Paulus hier, das vor allen Zeiten in Gott verborgen war und jetzt durch Jesus offenbart wurde. An Kreuz und Auferstehung. Das ewige, unerforschliche Geheimnis Gottes ist in Jesus gewesen. Und das ist vor allen Dingen an Kreuz und Auferstehung ist das rausgekommen. Nämlich, dass wir auch gerettet werden sollen. Dass wir seine Kinder werden sollen. In diesem Drama, ich möchte euch ein paar Dinge sagen, gab es keinen Zufall. Das habe ich jetzt schon ausgeführt, ja, Gott wusste das alles vorher. Und ich möchte euch einfach ein paar Stellen zeigen. Ich habe gestern die Passionsgeschichten in allen 4 Evangelien nochmal so ganz kurz überflogen. Das gebe ich euch auch mal den Tipp, macht das doch mal, schaut mal, wie Jesus darin war. Und ihr werdet erstaunt sein, dass Jesus da drin nicht passiv ist. Er ist absolut aktiv. Er weiß, was passiert, und er geht dadurch aufrecht, handelnd. Er ist derjenige, der sein Leben gibt. Das ist das Interessante. Also das Erste ist, möchte euch einfach daran erinnern, was in Gottes Wort steht. Ihr wisst es wahrscheinlich. Jesus wusste, dass er gekommen ist, um zu sterben. Er hat sein Leiden und sein Sterben mehrfach angekündigt. Mehrfach. Zum Beispiel Markus 8, 31 steht, Jesus fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden, verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden. Und nach 3 Tagen auferstehen, sagt er auch. Das wird geschehen, das sagt er mehrmals. Und Jesus hat sogar angedeutet, wie er sterben wird. In Johannes 12, 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welchen Todes er sterben würde. Er hat es vorher angedeutet. Und übrigens steht dann hinterher bei der Kreuzigung, damit das Wort Jesu erfüllt würde, das er sprach, um anzudeuten, welches Todes er sterben würde. Er hat es angedeutet seinen Jüngern, ich werde erhöht von der Erde. Und das ist dann passiert. Jesus wusste auch, dass er verraten wird, und er wusste auch, wer es tut. Er antwortete und sprach, der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, der wird mich überliefern. Judas aber, der ihn überlieferte, und antwortete und sprach, ich bin es doch nicht, Rabbi. Er aber sprach zu ihm, du hast es gesagt. Du bist es. Jesus wusste das. Jesus wusste auch, dass ihn alle verlassen. Matthäus 26, 31, darauf spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern. Und er wusste, dass Petrus ihn verleugnet. Ihr kennt die Stelle, wo Jesus Petrus vorher sagt, du wirst es tun. Und dann, er wusste, als es jetzt genau anfing, er wusste, jetzt kommt das Leiden. Johannes 13, 1, vor dem Passafest, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt hinaus zum Vater zu gehen. Er wusste, jetzt ist es soweit. Jesus wusste, dass der Vater ihm den Leidenskelch gibt. Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat, sollte ich den nicht trinken? Wo hat er den gekriegt? In Gethsemane. Er hat gesagt, ich will ihn nicht, aber ich nehme ihn. Und später sagt er, den Kelch hat der Vater mir gegeben, ich muss ihn trinken. Jesus wusste im Garten, als der Verräter kam, Johannes 18, 4. Jesus nun, da er wusste, was über ihn kommen würde, ging er hinaus und sprach, wen sucht ihr? Er wusste, jetzt ist es soweit. Er steht auf im Garten Gethsemane, er geht denen entgegen. Er weiß, die kommen da hinten. Es sind noch gar nicht zu sehen. Er sagt, steht auf, lasst uns gehen. Der mich überliefert, der kommt. Markus 14, 32. Ist das nicht der Hammer? Er wartet nicht, bis die kommen und ach du Schreck, jetzt kommt's. Er steht auf und geht denen entgegen. Sagt, ja, jetzt ist es dran. Ich gehe jetzt zum Leiden. Wen sucht ihr? Jesus, ja, es bin ich. Ja, hier nehmt mich mit. Ist das nicht der Hammer? Jesus wusste zu jeder Zeit, dass er das Leiden hätte beenden können. Er sagt, wisst ihr nicht, dass ich meinen Vater bitten könnte und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen wird? Eine Legion sind, glaube ich, 1000, oder? 6000? 4 bis 6000. Also sagen wir 5000, lässt sich besser rechnen. 12 mal 5, das wären 60.000, oder? 60.000 Engel. Könnten jetzt sofort hier kommen. Stellt euch vor, 60.000 Engel hier. Wow. Ich könnte den Vater jetzt bitten, er wird mir 60.000 Engel geben. Und dann, jederzeit wusste Jesus das. Aber wie sollen denn dann die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Dann in Johannes 19, 28. Danach, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wird, mich dürstet. Es stand aber ein Gefäß voll Essig, sie legten nun einen Schwamm voller Essig ein, um einen Ysop, und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und noch verschiedene andere Sachen, die auch erfüllt werden, die lasse ich jetzt mal weg, sonst wird es zu viel. Jesus wusste auch, dass er auferstehen würde, das haben wir gerade gesehen. Ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Und nach seiner Auferstehung sagt er zu den Jüngern, musste der Christus das nicht alles leiden? Das musste so sein. Es gab zu keiner Zeit eine Überraschung für Jesus. Es gab zu keiner Zeit einen Zufall. Das war geplant vor Grundlegung der Welt, dass Jesus sterben würde und uns retten würde. Das ist die Perspektive von dem Apostel Paulus. Und diese Perspektive brauchen wir. Das ist viel höher als das, was wir normalerweise denken. Die Welt dreht sich um diese Dinge. Die dreht sich nicht um das neue Auto, um das neue Handy, um das neuen Computer, um den Urlaub, um ob die Schuldenkrise bewältigt wird, ob der Spritpreis nach oben geht, ob wir jetzt billigen Strom noch kriegen, wenn wir eine Solaranlage aufs Dach drehen. Darum dreht sich die Welt nicht. Wir denken manchmal, darum dreht sich. Das ist aber nicht die Wahrheit. Gottes Pläne sind ganz anders. Und dieses Drama mit Jesus hat was hervorgebracht. Und das ist die Gemeinde. Das sind wir. Und Gottes ganze Aufmerksamkeit ist auf uns. Wir sind nicht die Schauspieler, aber ich sag mal die Akteure auf der Bühne. Hier ist die Gemeinde. Damit meine ich nicht unsere Gemeinde alleine, sondern ich meine alle, die zu Jesus gehören. Das ist das, wo Gottes Aufmerksamkeit, Gottes Auge drauf ruht. Mit ihnen hat er was vor. Alles andere drumherum sind Requisiten. Was mit Russland passiert, was mit Iran passiert, was mit Deutschland passiert, sind Requisiten für das, was Gott hier vorhat. Das ist eine revolutionäre Perspektive, wenn wir das zulassen. Man könnte denken, das ist ja überheblich, aber das ist das, was in Gottes Wort steht. Und jetzt soll durch die Gemeinde den Gewalten, den Mächten und Gewalten kund werden, was Gottes Pläne sind. Das sagt Paulus hier. Hier sitzen Zuschauer. Das sind keine Menschen, das sind Mächte und Gewalten. Die sitzen hier und gucken zu, was Gott da tut. Die gucken sich dieses Schauspiel hier an. Mächte und Gewalten. Engel und Dämonen. Der Teufel, Gott selbst, schauen sich das an und sehen hier dran, an dem, was hier geschieht, Gottes Ehre, Gottes Herrlichkeit und Gottes Weisheit. Die Frage ist, verkündigen wir, spiegeln wir das wider, was Gottes Ehre und Gottes Weisheit ist? Darum geht's. Paulus sagt, das soll jetzt passieren. Durch die Gemeinde soll hier was verkündigt werden, nämlich Gottes Ehre, weil Gottes Ehre wurde angegriffen durch den Feind. Der Feind hat versucht, Gottes Ehre, Gottes Autorität in den Dreck zu treten. Er hat Gott angegriffen und indem er uns verführt hat auf seine Seite, hat er Gottes Liebstes nochmal angetastet. Und Gott hat was gemacht an Erlösung. Und jetzt soll diese Herrlichkeit soll gezeigt werden der ganzen Welt. Und es ist egal, ob diese Gemeinde in großen Gebäuden wohnt, ob diese Gemeinde das neueste Soundequipment hat, das neueste Programm hat. Das kann helfen oder das kann nicht helfen. Aber leben wir so, zeigen wir das, was Gott wichtig ist. Zeigen wir Gottes Weisheit, zeigen wir Gottes Erlösung. Das passiert, wenn wir jemanden vergeben. Da passiert auf einmal was, was Ungeheuerliches. Oder wenn wir Nein sagen zu was, was Gott keine Ehre macht. Dann passiert was, wo die alle zugucken und sagen, da passiert Gottes Weisheit. Da kommt jemand zum Glauben, für den es keine Hoffnung gab, der ein richtiger Sünder war. Der bekehrt sich zu Gott. Das ist das, was die Ewigkeit und was die hier interessiert. Wenn wir das tun, was Gott will, wenn wir so leben, wie er will, das ist das, wo hier die alle gucken und denken, was ist da los? Wenn ein Sünder zum Glauben kommt, dann ist hier ein Jubelschrei im Publikum. Das sagt Jesus. Wenn hier einer umkehrt zu Jesus, dann ist ein Fest hier, dann schreien die alle, Halleluja, Das sagt Das ist Gottes Perspektive auf diese Welt. Und da sind wir mit reingenommen, in dieses Drama. Und da deswegen ist die Frage, wo stehen wir? Wie leben wir? Wir leben vor diesen Augen. Die Wolke der Zeugen, sagt Gottes Wort, die uns sehen. Und Gott hat mit dem Allen einen Plan. Er möchte am Schluss was erreichen. Und damit möchte ich schließen. Da wird es dann wieder noch mehr. Geht es wieder noch mehr down to earth, wieder zu uns. Was ist denn Gottes Plan mit dem Ganzen? Wo soll das Ganze am Schluss rauskommen? Wo soll das alles, was Gott tut, am Schluss rauskommen? Was ist das Endziel? Darüber lohnt es sich mal nachzudenken. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken euch macht, während des Kochens oder Reifen wechseln oder Bäume pflanzen, Computer reparieren. Ob ich manchmal überlege, ja Gott, was ist eigentlich dein Endziel mit allem, was du hier machst? Vielleicht habt ihr keine Zeit dafür, aber das ist wichtig, sich das mal zu überlegen. Weil wir gehören dazu. Und Paulus mutet uns zu, die Bibel mutet uns zu, solche Dinge zu fragen. Im Epheserbrief fängt nämlich Paulus so an. Lasst uns da nochmal hingehen, Epheserbrief Kapitel 1. Das ist auch so ein Vers, den man nicht sofort versteht. Epheserbrief Kapitel 1. Ab Vers 3. Aber ich möchte euch nochmal fragen, stellt mal Gott die Frage, Gott, was willst du eigentlich? Warum hast du das alles geschaffen? Warum hast du dir das ausgedacht mit der Erlösung? Was hast du dadurch gekriegt, was du vorher nicht hattest? Warum hast du dir das alles angetan? Was hast du denn dann hinterher, was du vorher nicht hattest von Ewigkeit? Ehre kann es nicht sein. Ehre hatte Gott von Ewigkeit her. Es ist was anderes, was Gott wollte. Ihr werdet es nicht glauben. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft oder zur Kindschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott hat einen Willen und der gefällt ihm. Das Wohlgefallen seines Willens ist, Kinder zu haben durch Jesus. Kinder, die vor ihm heilig und tadellos sind in seiner Liebe. Das ist Gottes Wunsch. Und solche Kinder kann er nur haben, wenn wir frei sind. Frei zu sündigen und es nicht tun. Frei zu sündigen und uns von ihm erlösen lassen. Frei in Freiheit, trotzdem ist es eine Erwählung, aber in Freiheit sagen, Gott, wir wollen dich, wir suchen dich, wir wählen dich. Gott möchte Kinder haben, die vor ihm sind, die ihm dienen. Und die heilig vor ihm leben. Das ist unser Erbe. Ich fasse zusammen. Ich hoffe, ihr konntet mir einigermaßen folgen. Ich weiß, es ist anstrengend am frühen Ostermorgen, wenn man schon früh aufgestanden ist und gerade gefrühstückt hat. Aber lass uns doch mal nochmal abschließen, uns auf diese Gedanken einzulassen. Und ich glaube, das bringt uns was für unser Leben, wie wir leben. Mit welcher Perspektive leben wir? Um was geht es wirklich? Gott hat einen größeren Plan und wir sind Teil von diesem Plan. Gott schaut uns an, er schaut dich an, wo du bist. Und das, was du tust, das hat eine Bedeutung. Das, wie du lebst, das hat eine ewige Bedeutung. Das ist nicht egal in Gottes Plan. Es ist nicht egal, wie wir sind vor ihm. Es ist nicht egal, ob wir ihm folgen oder nicht folgen, ob wir ihm gehorchen oder nicht, ob wir ihn ehren oder nicht. Es ist nicht egal. Sondern es hat eine Bedeutung in dem, was Gott haben möchte. Und wir verkündigen der Welt, wir proklamieren vor der Welt Gottes Weisheit in dem, wie wir sind. Und wir erfüllen Gott seinen Herzenswunsch, dass er Kinder haben möchte, die ihn lieb haben. Und das ist die Frage an uns. Und das ist die Perspektive von Ostern. Warum Jesus auferstanden ist, damit wir dieses Leben leben können. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du höhere Gedanken hast als wir. Du hast unausforschlichen Reichtum, unausforschliche Gedanken, Vater. Und ja, wir haben versucht, ein kleines bisschen was anderes zu sehen, als was wir jeden Tag sehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du ewige Pläne hast, dass dir nichts aus dem Ruder läuft. Auch mit unserem Leben nicht. Und es ist ein Geheimnis, dass wir frei sind und verantwortlich sind und dass du trotzdem alles weißt, Vater. Und ich bitte darum, dass du uns hilfst, so zu leben, dass es dir Ehre macht. Ja, Vater, wir leben auf dieser Seite der Ewigkeit und wir sehen immer nur die Abläufe von Zeit. Und wir bitten, dass du uns hilfst, so zu leben, dass es dir Ehre macht, Vater. Vater, ich bitte, dass du jedem Einzelnen von uns da hilfst. Und lass dein Reich kommen, dein Wille geschehen mit unserem Leben. Wir bitten das von ganzem Herzen, Vater, dass deine Pläne zustande kommen in dem Leben von jedem Einzelnen von uns. Und Vater, nimm uns mit rein in das, was du geplant hast. Darum beten wir.